FM4.
Auf laut.
Auf laut.
Der Live-Talk mit Alican Deniz.
500.000 Menschen sind in Österreich derzeit ohne Arbeit. Das ist so viel wie noch nie zuvor in der Zweiten Republik. Und 900.000 sind in Kurzarbeit. Und auch die fürchten sich um ihren Job. Wir wollen heute über diese massiven Veränderungen in der Arbeitswelt reden. Die Wirtschaftshistorikerin Andrea Komlosi wird erklären, dass wir eine neue Definition von Arbeit und Arbeitslosigkeit brauchen. Und wir werden mit dem Studenten Philipp reden, der vor wenigen Wochen seinen Job als Kellner verloren hat und jetzt sein Studium nicht mehr finanzieren kann. Wir haben jetzt den Philipp in der Leitung. Hallo Philipp.
Hallo.
Also du kannst jetzt nicht mehr arbeiten. Du hast deinen Job verloren. Genau. Wie ist das alles passiert? Was ist da genau passiert?
Naja, ich habe über 2 Jahre lang geringfügig in einem Lokal im Museumsquartier gekellnert, um mir Leben und Studium leisten zu können. Und ich bin dann schon 2 Tage vor den Lokalschließungen gekündigt worden, genauso wie alle anderen Kellner und Kellnerinnen in dem Lokal und von 3 weiteren, die auch dazu gehören. Mit der Wortmeldung, ich soll doch zum AMF gehen, was ich sehr gern würde, aber natürlich nicht kann als geringfügig Beschäftigter, weil ich ja keinen Anspruch auf AMF-Geld und auch auf sonst keine Hilfeleistungen im Staat habe, auch kein Corona-Hilfsgeld.
Das heißt aber, du bist zum Beispiel jetzt in der vorhin erwähnten Statistik, würdest du ja auch gar nicht auftauchen, weil du eben nicht arbeitslos gemeldet bist.
Nein, genau. Also ich habe das selber recherchiert. Es sind allein im März 60.000 geringfügig Beschäftigte gekündigt worden. Und das ist natürlich sehr problematisch, weil es für die, wie gesagt, weder ein finanzielles Auffangnetz gibt, noch die Möglichkeit auf Kurzarbeit. Das heißt, Leute werden wahrscheinlich ihren Job verlieren und haben dann keine Möglichkeit auf finanzielle Hilfeleistung. Und jetzt sind wir da mit 0 Euro Einkünften und müssen uns trotzdem unsere Miete finanzieren.
Du hast hier mit deinem Job das alles finanziert. Jetzt fällt das weg, oder? Ja?
Ich habe eigentlich mit dem Job alles finanziert. Als Kellner lebt man ja nicht nur vom Gehalt, sondern vor allem auch vom Trinkgeld. Und so ging sich das eigentlich auch mit dieser geringfügigen Beschäftigung ganz gut aus, mir nicht nur Essen, Miete, sondern Studium und auch meine Freizeit zu finanzieren. Und von einem auf den anderen Tag fällt das halt weg und man hat keine Möglichkeit auf irgendwelche Unterstützung.
Warst du eigentlich überrascht, wie das passiert ist? Hast du das erwartet?
Ja, wir haben lang rumgescherzt, was passiert, wenn man bei uns die Lokale zusperrt, aber das ist dann so. Plötzlich kam, habe ich auch nicht erwartet und vor allem auch nicht, dass ich sofort mit einer Kündigung betroffen bin und dass es in weiterer Folge auch dann keine Hilfeleistungen geben wird. Bin ich schon überrascht.
Wie war es für dein Verhältnis mit deinem Arbeitgeber? Ich meine, hast du dich dann irgendwie auch im Stich gelassen gefühlt? Weil Lokale zu heißt ja nicht unbedingt, dass dann alle gefeuert werden müssen eigentlich.
Ja, und es hat auch für die anderen Kellner und Kellnerinnen, die Teil- oder Vollzeit angemeldet waren, die Möglichkeit gegeben auf Kurzarbeit. Darauf hat man in dem Fall auch verzichtet. Und ich habe bis jetzt auch noch mein Gehalt, das mir in der Kündigungsfrist zusteht, nicht erhalten. Also ich werde da irgendwie schauen, dass ich zumindest noch dazu komme. Weiter dort arbeiten werde ich nicht wollen.
Das hört man ja auch von vielen Leuten. Also ich höre das jetzt in meinem Umfeld, weil ich auch mittlerweile viele Menschen kenne, die ihren Job verloren haben, eben jetzt auch nicht mal das Geld, das noch aussteht, bekommen.
Ja, das ist bei mir genauso. Und ja, ich lebe derweil eben von meinem Ersparten, das ich mir eigentlich für ein Auslandssemester auf die Seite gelegt habe. Das wird schon noch bis Ende Mai erhalten und spätestens dann werde ich aber wieder einen Nebenjob brauchen, der mit Studium vereinbar ist.
Aber hast du Angst, einen Job, also wirst du überhaupt einen Job finden können, wenn du jetzt weißt, mindestens 500.000 Menschen sind da draußen arbeitslos. Es sind aber noch viele Tausende, eben die nicht aufscheinen, auch selbstständige Einzelpersonen, Unternehmen und.
Ja, das ist eine berechtigte Frage, vor allem jetzt für mich auch wieder wahrscheinlich um einen Job, der eben gut neben dem Studium machbar ist, und das ist vor allem eben die Gastronomie oder Einzelhandel oder andere eher prekäre Bereiche, weil ein Praktikum in der Architektur, ich studiere Architektur, ist meistens mit wesentlich mehr Zeitaufwand verbunden und auch einer miesen Bezahlung, wenn man noch keinen Abschluss hat. Das heißt, es wird wieder einer dieser prekären Jobs sein müssen, und da ist halt echt die Frage, ob das überhaupt möglich sein wird, im Mai oder im Juni überhaupt was zu finden.
Glaubst du, dass das, was passiert ist, es wurde ja eben, der Hintergrund war ja diese Pandemie, also und auch die Restaurants, Lokale als Orte, wo man sich trifft, waren so dann die Orte, die als gefährliche Orte markiert waren. Das war dann irgendwie schnell klar, dass die eben zusperren müssen. Verstehst du das, ist das, was dir passiert ist, dann irgendwie gerechtfertigt gewesen? Ist das verhältnismäßig gewesen? Wie siehst du das Ganze?
Also ich sehe die Maßnahme, die Lokale zu schließen, also die sind natürlich gerechtfertigt. Also geht es ja eben darum, die Krankheit einzudämmen. Die Frage ist nur, wie geht man politisch damit um, eben mit diesem Shutdown der Wirtschaft? Und wie schafft man es, dass eben nicht diese Arbeitsplätze verloren gehen? Und man hätte bei geringfügig Beschäftigten ja genauso wie bei Teil- und Vollzeitbeschäftigten ein Modell der Kurzarbeit finden können, damit man die eben auch in einer Form der Beschäftigung hält. Natürlich die Frage, wenn das jetzt noch über Monate weitergeht, natürlich werden die Leute langfristig ihren Job verlieren. Aber dann ist auch wieder die Politik gefragt, hier Hilfe anzubieten in Form von einem Grundeinkommen etc., ich weiß es nicht, aber natürlich auch zu Lösungen.
Vor allem Branchen wie die Baubranche, die traditionell männerdominiert sind, aber auch die Gastronomie, die darf bald aufmachen, aber es ist unklar, wie viele Lokale überhaupt aufmachen werden. Und bei uns in der Leitung ist jetzt die Wirtschafts- und Arbeitshistorikerin Andrea Komlosi. Hallo.
Ja, guten Abend.
Andrea, meine Frage an dich, die klingt vielleicht etwas banal, aber vielleicht ist das auch gar nicht so. Was ist eigentlich Arbeitslosigkeit? Was ist so deine Definition davon?
Ja gut, da gibt es diese offizielle Definition, zu der müsste man eigentlich Erwerbsarbeitslosigkeit sagen. Wenn man also keinen Job hat, ja, keinen bezahlten Job hat, der auch zu sozialen Leistungen berechtigt, dann kann man es natürlich weiterfassen und kann man sagen, wenn man nichts zu tun hat. Nur fast alle Menschen haben was zu tun, also insofern gibt es in dieser Definition eigentlich nur ganz wenig Arbeitslose.
Vor allem jetzt haben sie auch sehr viel zu tun, auch wenn sie zu Hause sind.
Ja, man soll das aber natürlich nicht kleinreden. Diese Erwerbsarbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Ich glaube, da nützt es uns nichts zu sagen, die Menschen haben sowieso sehr viel zu tun zu Hause und sie sollen zufrieden sein und alle mal entrümpeln oder so. Ne?
Genau, und das, was jetzt diese Krise ausgelöst hat, ist ja, dass diese Erwerbsarbeit, die auch bezahlt wird, plötzlich weggefallen ist. Und was ich mich frage, ist, das, was jetzt stattfindet, ist das eigentlich eine Wende? Also tatsächlich sind wir jetzt irgendwie ganz woanders oder hat das einfach nur Prozesse beschleunigt, die eh schon da waren?
Ja, ja und nein. Also ich glaube, wir befinden uns schon inmitten einer ganz großen Wende. Ich würde sagen, diese Corona-Krise beschleunigt es auch ganz massiv. Allerdings haben wir natürlich schon zuvor so Trends beobachten können. Also den Übergang zum Beispiel von einer Arbeitsgesellschaft, wo sich die Menschen eben auch über die Erwerbsarbeit identifizieren und definieren, ja, zu einem neuen Modus des Wirtschaftens. Ja. Man spricht also von selbstregulierenden Systemen. Das klingt ja schön, ne? Aber was reguliert sich selbst? Dadurch, dass eben dann Roboterarbeiten, Artificial Intelligence aufkommt. Also eine Wirtschaft, die immer weniger menschliche Arbeit braucht und damit eben den Arbeiter, die Arbeiterin. Und in diesem Übergang befinden wir uns und da kommen jetzt plötzlich diese Corona-Maßnahmen hinein. Der Ausnahmezustand mit dem Shutdown, der verordnete Shutdown. Und diese Maßnahmen, die beschleunigen diesen Trend unglaublich. Also insofern ist es nicht einfach nur eine Fortschreibung, sondern schon etwas Neues, glaube ich, was da auf uns zukommt, wo wir eben auch noch nicht ganz genau sagen können, wie sich das auswirken wird.
Das Interessante ist, jetzt wo so viele Jobs weggefallen sind oder vielleicht im Homeoffice unsichtbar geworden sind, gibt es wenige Menschen, die da draußen wirklich arbeiten und die werden oft als Helden bezeichnet. Also es gibt so eine starke Heroisierung. Wie siehst du das? Wie bewertest du das?
Es ist ganz sicher so, dass Menschen jetzt unter diesem Druck in diesen überlebenswichtigen Sektoren ganz Gewaltiges leisten. Allerdings ist das teilweise natürlich auch ein bisschen seltsam. Sie bekommen die schlechtesten Löhne, arbeiten unter den ungünstigsten Bedingungen und jetzt, wenn man sozusagen den Ausnahmezustand rechtfertigen muss, werden sie belobigt und kriegen ein paar hundert Euro. Im Prinzip sind es ganz andere Dinge im Hintergrund tätig, glaube ich. Wir können das natürlich auch beobachten, dieses Ende der Massenbeschäftigung. Es kommt nicht nur durch diese Corona-Krise allein, aber das wird durch das unheimlich beschleunigt. Also diese Arbeit als Verwirklichung, nicht jeder Job hat Verwirklichung geboten, aber im Prinzip ist ja doch das Ideal von Arbeit das, dass sich der Mensch auch mit seiner Umwelt und seinen anderen Menschen auseinandersetzen kann. Das hat irgendwie ausgedient. Und jetzt die Zukunft heißt, es wird wenige kreative Technik-Spezialisten geben. Ja. Die Leute werden darauf getrimmt zu sagen, bilde dich nur aus, dass du ein solcher wirst, aber das wird nur ein kleiner Prozentsatz sein. Ja. Daneben gibt es die vielen prekären Unstäten, ja. Krisensituationen beschleunigen sowas. Und dann gibt es die große Masse, die eigentlich nicht mehr auf sichere, langfristige Beschäftigung setzen kann und die wird mit Grundeinkommen abgespeist. Ich sehe das Grundeinkommen nicht als Lösung, sondern das Grundeinkommen als ein Problem, als eine Möglichkeit, die Leute jetzt plötzlich mit etwas zufrieden zu machen, das eigentlich sie enorm aufregen müsste und zum Widerstand hervor eigentlich beeinflussen müsste.
Ich würde gerne den Philipp fragen, weil Philipp, du hast ja vorhin gesagt, für dich wäre eben so ein Grundeinkommen zum Beispiel eine Lösung gewesen.
Also ja, grundsätzlich einmal für die der Krise vor allem, wenn es jetzt langfristig so ist, dass so viele Menschen arbeitslos sind und auch einige, so wie ich, nicht unter ein Arbeitslosengeld etc. beziehen können, ist das eine Option, hier Aushilfe zu schaffen, damit jeder und jeder in diesem Land zumindest ein Geld hat, von dem er oder sie leben kann.
Andrea, was sagst du, wäre das nicht als so eine temporäre Maßnahme eine gute Idee gewesen, damit die Leute ihre Rechnungen
also,
jetzt zahlen können?
Die Frage ist, ob wir das auf der individuellen Ebene diskutieren oder ob wir das die vielen betroffenen Individuen sozusagen zusammenzählen und schauen, wie die Krise sich auf sie auswirkt. Ich meine, wir haben im Prinzip ein Grundeinkommen. Unsere Mindestsicherung ist eine Art von Grundeinkommen. Also das heißt, es fällt ja in solchen Sozialstaaten wie Österreich niemand ganz durch den Rost. Allerdings ein Grundeinkommen für diejenigen, die aus dem Arbeitsprozess langfristig langfristig hinauskatapultiert werden, nämlich für die große Masse, die dann einfach eine Spielwiese bekommt und sich nicht mehr sagen, in den neuen Sektoren eigentlich engagieren darf, sondern eigentlich nur irgendwie so sich gerade so über die Runden rettet und dann vielleicht zu diesem Grundeinkommen noch ein bisschen prekäre Beschäftigung dazu nimmt. Also das finde ich eigentlich ziemlich zynisch, wenn eine Gesellschaft so etwas propagiert. Wenn der Einzelne dann auf sowas zurückgreift, da ist natürlich gar nichts dagegen einzuwenden. Aber was ich, worauf ich auch noch hinweisen möchte, ist, wir werden neue Arbeitsverhältnisse bekommen und diese Krise übt eigentlich in die Prekarität ein. Wir werden aber auch neue Sektoren bekommen. Diese alten Industriesektoren, aber auch die klassischen Dienstleistungssektoren in der Art und Weise, wie wir sie gekannt haben, mit dem Einsatz menschlicher Arbeit, nicht nur in der Industrieproduktion, sondern zum Beispiel auch in der Pflege, im Gesundheitssystem. Ja. Es wird sich verändern in dem Moment, wo dann die neue Medizin, Bio, Nano, also sprich diese Verkleinerungstechnik, die Robotik, die Informationstechnik, die verhaltenssteuernden Instrumente, die eingesetzt werden, das sind ja die Sektoren der Zukunft. Die brauchen völlig andere Arbeitsverhältnisse und die brauchen aber eigentlich auch völlig andere Menschen, die mit sich dann eben dieses ganze verhaltenssteuernde, kontrollierende machen lassen. Und da sehe ich jetzt in dieser Corona-Krise, wie wir gerade in diese neue Welt eingeübt werden. Ja? Also dieser Ausnahmezustand, der katapultiert uns eigentlich in diese neue Zeit. Und das ist keine gute Nachricht für diejenigen, die noch Erwerbsarbeit haben, aber auch natürlich schon gar nicht für diejenigen, die prekär sind oder überhaupt arbeitslos oder eben jetzt in dieser Kurzarbeit, die ja eigentlich auch nur eine verschlüsselte Form von zukünftiger Arbeitslosigkeit ist. Die möchte ich eigentlich nicht mit einem Grundeinkommen abspeisen. Ich möchte, dass die in der Mitte der Gesellschaft sein dürfen und nicht an den Rand gedrängt werden.
Jetzt sagt aber ein US-amerikanischer Restaurantkettenbesitzer, das habe ich in einem Interview gelesen, er glaubt, dass zum Beispiel die Gastronomie, und die hast du als Branche jetzt nicht genannt, diese Krise nicht überleben wird, weil durch dieses Diktat, sagen wir jetzt mal so, der Gesundheit und dieser Pandemiebekämpfung werden so viele Regelungen in diesem Bereich kommen zum Beispiel, dass es eigentlich unmöglich sein wird, dort als Menschen zu arbeiten, weil ja die Menschen auch eine potenzielle Quelle sein könnten für Infektionen.
Ja, ich habe jetzt vorher die Leitsektoren aufgezählt, die eigentlich sozusagen innovativ sind und um die eben auch, wenn man so will, international die Konkurrenz läuft. Nicht zuletzt diese Konkurrenz zwischen China und den USA und auch den anderen westlichen Staaten wie in Europa zum Beispiel. Ja. Natürlich wird es daneben immer Pflegeheime, Krankenhäuser, Restaurants, Theater und was weiß ich was alles geben. Aber auch in diesen Sektoren, also gerade bei den Restaurants kann ich mir vorstellen, dieser Druck, jetzt diesen neuen Kontroll- und Sicherheitsauflagen zu gehorchen, das kann man ja jetzt dann, glaube ich, schon sehen. Diejenigen, die in einer Kette sind, diejenigen, die auf Quick Food setzen, die nicht auf langfristigen Aufenthalt im Speisesaal sagen, aus sind, ja, werden sich durchsetzen können, während diese vielen kleinen Standeln und kleinen Restaurants und Eigentümer geführten Betriebe, die werden es viel schwieriger haben, sich da durchzusetzen. Also es wird nicht nur neue Sektoren, glaube ich, nach vorbringen, ja, sondern eben auch den Kette gegenüber dem Einzelbetrieb stärken. Das sind lauter Tendenzen, die für die Beschäftigten keine guten Nachricht sind, denn die Prekarisierung wird natürlich auch mit diesen neuen Betriebstypen vorangetrieben.
Wir reden heute in FM4 auf Laut darüber, wie die Corona-Krise unsere Arbeitswelt verändert, und wir werden gleich in die Steiermark telefonieren und mit dem Verein Amsel dort reden. Die haben nämlich auch ein paar Lösungen, wie wir diese Krise meistern können. Die Regierung hat seit Beginn der Corona-Krise täglich etwas mitzuteilen. Dabei werden auch viele, viele Hilfsfonds vorgestellt in Milliardenhöhe, die Krise lösen sollen. Was manchmal auffällt, ist, dass die Arbeitslosen explizit eigentlich selten erwähnt werden. Und ich rede jetzt mit Wolfgang vom Verein Amsel in der Steiermark. Amsel steht für Arbeitslose Menschen suchen effektive Lösungen. Hallo Wolfgang.
Ich grüße.
Wolfgang, fühlen sich die Arbeitslosen zurzeit repräsentiert?
Nein, aber auch schon davor nicht.
Auch davor nicht, ja.
Aber das ist ja auch kein Corona-Phänomen. Amsel gibt es seit 13 Jahren. Wir haben schon in den 13 Jahren versucht, irgendwie aufmerksam zu machen auf uns. Ich meine, es waren ja auch davor 400.000 Arbeitslose und jetzt sind es noch ein paar hunderttausend mehr. Ich will ja nicht so zynisch klingen, aber es war ja schon vorher ein wirkliches Problem. Bezahlte Arbeitsstellen, vor allem von denen man leben kann, tatsächlich sind ja noch weniger, als was die Arbeitslosenzahlen repräsentieren. repräsentieren. Und die Arbeitslosen, ja, werden als Betroffene eigentlich nicht gehört.
Deswegen meine Frage an dich jetzt, findest du das, siehst du das als eine Krise, die wirklich was Neues bringt, oder ist das etwas, was eigentlich schon alles, was vorher da war, vielleicht in einem Ausmaß uns verdeutlicht, das vorher nicht existiert hat?
Ja, aber was sozusagen blöd gesagt das Neue ist, ist, dass es wieder ein bisschen mehr im Fokus steht. Jetzt gibt es viel mehr Arbeitslose und jetzt ist wieder diese Verbindung zwischen der wirtschaftlichen Situation im Land und den Arbeitslosen ganz klar geworden. Davor haben wir uns ja anhören müssen, dass wir nicht in der Früh aufstehen mögen und dass man verschärfte Sanktionen braucht, damit die paar hunderttausend Arbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt finden, wo immer der war. Und das ist jetzt verschärft. Insofern ist es natürlich sozusagen gut, weil das Problem mehr wieder im Fokus steht, als es davor war.
Du hast die Sanktionen erwähnt. Also das Verhältnis zwischen Leuten, die Arbeit suchen, und dem AMS war ja nie so besonders gut oder nicht immer. Und jetzt sind wir aber in so einer ganz speziellen Situation. Da liegen hunderttausende Anträge und die werden bearbeitet oder auch nicht oder so. Wie ist zurzeit das Verhältnis zwischen Arbeitssuchenden und dem AMS?
Naja gut, in der momentanen Situation ist es sozusagen eher entschärft, weil sie ja alle persönlichen Termine und so abgesagt haben, weil sie teilweise aber nicht klar formuliert haben, dass sie auf Kontrollen und so momentan verzichten oder verzichten müssen aufgrund des Andrangs und aufgrund der ganzen Gegebenheiten. Aber es bleibt das, was schon vorher war. Es ist so eine Bedrohung, die so im Raum schwebt, die bei Weitem nicht alle Arbeitslosen so empfinden. Manche sind kurz arbeitslos, manche haben wieder Einstellungszusagen, manche sind nur kurz beim AMS geparkt, andere finden auch tatsächlich wieder eine neue Stelle. Aber vor allem die länger mit dem AMS zu tun haben, die haben sozusagen teilweise bei allem guten Bemühen durch das AMS, aber auch aufgrund dessen, dass das AMS in mir als Arbeitsloser sagen kann, was ich tun muss und was nicht. Da schwebt so eine Bedrohung im Raum, die ist jetzt auf der einen Seite ein bisschen abgemildert, aber auf der anderen Seite auch wieder verschärft, weil es sind ja auch andere Zeiten. Corona, zu Hause, Angst, Sorgen, Existenzsorgen, die sind ja eher mehr als weniger. Und insofern ist dann diese Restbedrohung, die da im Raum schwebt, dadurch, was macht das AMS mit mir, ist natürlich dann auch verschärft.
Glaubst du, dass es eine Solidarität geben kann zwischen den Leuten, die jetzt vielleicht für kurze Zeit arbeitslos sind und ihre Einstellungszusagen haben, und denen, die eben auch schon länger arbeitslos sind, oder denjenigen, die jetzt arbeitslos geworden sind, ohne überhaupt zu wissen, ob sie je wieder einen Job kriegen können in dem Bereich, wo sie gearbeitet haben?
Das wäre natürlich wunderbar, aber wir haben schon davor empfunden, dass die Situation relativ dramatisch ist und die Solidarität relativ gering ist, und es wird ja auch ganz geschickt gemacht. Die arbeiten irgendwie, denen wird suggeriert, sie arbeiten für die, die nicht arbeiten müssen und so. Ich habe niemand getroffen, der aber mit mir tauschen wollte und auch arbeitslos werden wollte. Also es ist einfach schwierig, nach wie vor. Und eine Solidarität in einer Krisensituation, schön wär's. Und sehen wir die Zusammenhänge und sehen wir, dass es nicht am Einzelnen liegt und nicht an einzelnen Menschen und dass der irgendwelche Defizite hat oder irgendwie aktiviert werden muss oder so, sondern sehen wir, dass der Zusammenhang ist, dass auf der einen Seite gibt es bezahlte Arbeit und auf der anderen Seite gibt es die Arbeitslosen, die zu diesen Stellen nicht dazukommen, weil sie halt sozusagen zu viel sind. Und die sind jetzt noch mehr zu viel. Und wie das wieder anlaufen wird, wird man sehen.
Der Clemens hat uns angerufen. Hallo,
ja,
Clemens.
Hallo, grüß euch. Schönen Abend.
Schönen Abend dir auch. Clemens, hast du einen Job zurzeit?
Ich habe im Sinne der Lohnarbeit momentan keinen Job. Also ich habe das Glück, dass ich eine Studienbeihilfe kriege, mit der ich, wenn ich Ausgabenkürzungen ausgabenseitig mache, so halb irgendwie über die Runden komme. Grundsätzlich hätte ich jetzt bei so Kinderratkurs, Sicherheitskurse gearbeitet für falsche Kinder. Das ist natürlich jetzt auch alles abgesagt. Ja. Eigentlich wollte ich einen anderen Punkt machen, und so ist es noch nicht so in die Debatte aufgekommen. Ich glaube, dass wir eigentlich unglaublich viel Arbeit vor uns haben, wenn wir betrachten, was die ganzen klimatischen Veränderungen, die auf uns zukommen werden, mit sich bringen, dann bedeutet das, dass wir die Landwirtschaft umstellen müssen. Das bedeutet, wir müssen müssen die Mobilität umstellen, wir müssen die ganze Wohnbau und so viele verschiedene Lebensbereiche umgestalten. Und in diesen, in all diesen Bereichen, da steckt unglaublich viel gesellschaftliche Aufgabe. Und ich glaube, dass es da ganz einfach sehr, sehr massive Investitionsprogramme braucht und dann sehr, sehr viele Möglichkeiten da sind.
Clemens, wäre diese Krise jetzt für dich so ein Möglichkeitsraum, wo etwas Neues entstehen könnte?
Ja, ich glaube, dass jede Krise in einem gewissen Sinn wie ein Pokerspiel ist mit sehr hohen Einsätzen. Und immer wenn hohe Einsätze sind, dann kann man sehr viel verlieren und sehr viel gewinnen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie das quasi die Politik ansetzt. Und wenn wir die derzeitige Regierung anschauen, dann habe ich sehr wenig Vertrauen in das. Allerdings gibt es ja immer die Möglichkeit, auch andere Politik zu wählen oder selbst mitzugestalten. Da bin ich persönlich im Wandel aktiv und schaue, dass da was anders wird. Und
Clemens,
so
ich hätte eine letzte Frage an dich, weil wir sehr wenig Zeit haben. Was studierst du und was willst du arbeiten?
Ich persönlich studiere Philosophie und Ökonomie und meine Intention ist es, institutionelle Designs zu schaffen, die quasi uns ein besseres Leben ermöglichen. Ja? Also ich glaube, dass wir verschiedenste Systeme brauchen, die es den einzelnen Menschen und uns als Gesellschaft ermöglichen, dass wir besser leben. Ich würde da auch, ich weiß nicht, ob ich das nur darf, aber ich habe auch eine sehr andere Sicht auf das Grundeinkommen.
In einem Satz. Also nein, Clemens, zum Grundeinkommen, ich würde sehr gerne darüber reden, wir schaffen es heute nicht mehr. Aber die Perspektive, die du uns gibst, ist sehr gut, weil wir werden nachher kurz noch über die Zukunft der Arbeit reden, aber vorher werden wir über Leute reden, die nirgendwo aufscheinen, in keiner Statistik und werden fragen, wie es denen geht, aber erst nach dieser Platt. Wir reden über Arbeitslosigkeit. Wir wissen, beim AMS sind gerade sehr, sehr viele Anträge und auch in der WKO und überall. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die sich nirgendwo hinwenden können. Das sind die undokumentierten Arbeitenden oder Arbeitslosen. Und bei mir in der Leitung ist jetzt Philipp von UNDOC. Hallo Philipp.
Hallo.
Ein Verein unterstützt hier Leute, die eben undokumentiert arbeiten, undokumentierte Arbeiter. Wie ist bei euch zurzeit die Situation?
Also an die Anlaufstelle für zur gewerkschaftlichen Unterstützung von undokumentiert Arbeitenden im ÖGB wenden sich Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten oder gearbeitet haben, aber zum Beispiel nicht angemeldet waren, keinen gesicherten Arbeitsmarktzugang zum Beispiel haben oder auch keinen abgesicherten Aufenthalt in Österreich haben. Und da gibt es gerade in der jetzigen Situation natürlich einige, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, gerade in so Bereichen wie Gastronomie, Bau und Reinigungsbereich zum Beispiel. Und für die Personen gibt es viele Sicherheitsnetze nicht, auf die andere irgendwie zurückgreifen können. Und für die wird Arbeitslosigkeit schnell zu einer Existenzbedrohung. Weil wenn dann keine Arbeit da ist, dann ist einfach kein Geld da. Und oft ist das dann auch mit aufenthaltsrechtlichen Problemen verbunden. Und die Wohnung kann schnell weg sein, wenn kein Geld da ist, dann, weil auch oft das Wohnen dann in solchen Arbeitsverhältnissen mit dem Arbeitgeber verbunden ist. Und gerade in solchen Situationen ist natürlich, wo sozusagen diese ganzen sozialen Netze nicht vorhanden ist, müssen Leute sozusagen auf ihre sozialen Netzwerke eigentlich zurückgreifen, ihre Kontakte und so. Und wenn dann angesagt ist, sozusagen, dass man möglichst Distanz halten soll, nicht in Kontakt treten soll mit anderen, dann ist es zusätzlich sozusagen nochmal, wird schwieriger sozusagen, dass da eine Existenz sozusagen da zu haben, um wir haben da. Und was das Besondere an sozusagen an der jetzigen Situation ist, ist, dass oft ist die Strategie von Leuten, die in so eine Situation kommen, die zu uns kommen, dass sie einfach schauen, dass sie so schnell wie möglich wieder ins Herkunftsland kommen, wenn das möglich ist. Also wir haben da Kolleginnen, die zum Beispiel aus Serbien gekommen sind, Albanien gekommen sind, am Bau oder in Gastronomie gearbeitet haben und die haben probiert sozusagen, dass wieder zurückkommen zu ihren Familien, weil dort gibt es dann sozusagen einen Kontakt und vielleicht und die Lebenshaltungskosten werden auch niedriger sozusagen in dem Sinn.
Aber sie können jetzt nicht raus.
In der jetzigen Situation ganz schwierig und das ist natürlich eine existenzbedrohende Falle.
Und wie gesagt, wir hören viel von den Zahlen, wir wissen von den offiziellen Arbeitslosen. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da Zahlen, wie viele Menschen sind da draußen, die undokumentiert arbeiten oder gearbeitet haben?
Naja, das eine ist sozusagen, was unter undokumentierter Arbeit ist vieles, also fallen viele verschiedene Situationen von Leuten, die einfach, die nicht, wo der Arbeitgeber sozusagen die Beschäftigungsbewilligung nicht beantragt hat, aber das nicht weitergereicht hat oder erzählt hat, von Leuten, die wirklich überhaupt keinen Aufenthalt, keinen legalen Aufenthalt in Österreich haben. Gleichzeitig ist da sozusagen die Dunkelziffer, also ist die Dunkelziffer sehr groß. Insofern ist das sehr schwierig zu sagen, wie viel das sind, aber es sind sozusagen die Tausende bis Zehntausende, kann man dann schon, je nachdem, wie man es definiert, dann schätzen. So ungefähr, da geht es immer um Schätzungen.
Das Problem ist ja auch jetzt vor allem in der aktuellen Situation, dass hier diese Leute eigentlich keinen wirklichen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Und es gibt eine Krankheit, eine Infektionskrankheit, die sich verbreitet und eigentlich sagen wir ständig testen. Wir wollen wissen, wie viele Leute das haben, wo diese Leute sind, wen sie getroffen haben. Und genau bei diesen Leuten kann man das ja dann eigentlich nicht machen, oder?
Genau, also das ist natürlich schwierig, weil die Personen, das eine ist sozusagen, dass sie dadurch, dass sie dann nicht versichert waren, dazu keinen Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen haben und gleichzeitig auch Angst haben, jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen, weil wenn überall Polizei ist und Kontrollen möglich sind, beziehungsweise dann ist das halt auch ein Risiko sozusagen, wenn man einen prekären Aufenthaltsstatus hat. Und insofern sozusagen gerade in der Situation sieht man sozusagen, dass ein möglichst allgemeiner Zugang zum Gesundheitssystem, nämlich für alle, die im Land leben, im Interesse aller ist. Weil sozusagen, wenn ein paar unterm Radar einfach herumliegen, dann ist das in solcher Situation wirklich ein Problem, nicht nur für den Einzelnen, sondern für alle.
Philipp, eine letzte Frage an dich. Wie hast du einen Vorschlag oder wie habt ihr einen Vorschlag als UNDOC, wie man das ändern könnte, wie man diese Leute ins System quasi integrieren könnte?
Wichtig ist einmal, dass die Leute, dass sozusagen in den Institutionen, Gesundheitsinstitutionen, nicht sozusagen Informationen einmal, dass sozusagen die vertraulich gehalten wird, dass die nicht irgendwie, dass die Leute sicher gehen können, dass die dann weitergereicht können, damit sie auch ohne Angst dahin gehen können und die Dienstleistungen in Anspruch nehmen können und dass es einfach sozusagen eine allgemeine Gesundheitsversorgung für alle da sind, die sozusagen in Österreich leben, arbeiten oder auch nicht arbeiten, arbeitslos geworden sind. Und das ist einmal zwei wichtige Sachen. Also dass es wirklich ein universelles Gesundheitssystem gibt. Ich meine, man sieht, dass in der Krisensituation, dass die Länder, wo es einen universelleren Zugang zu sozialer Infrastruktur gibt, wo sozusagen das auch besser ausgebaut ist und alle, möglichst viele Leute einen Zugang haben, die kommen auch insgesamt besser durch diese Situation durch.
Das heißt,
aber es gibt immer nur Leute sozusagen dort in dem Bereich undokumentierter Arbeit, sozusagen, die wirklich mit existenzbedrohenden Situationen konfrontiert sind.
Das heißt, wir profitieren eigentlich alle davon, wenn Leute in möglichst sicheren Beschäftigungsverhältnissen sind und Zugang zu Sozialsystemen haben. Philipp Taucher, danke für deinen Beitrag. Ganz kurz, hallo Philipp. Meine Frage an dich, du bist ja eigentlich angehender Architekt und du willst vielleicht dann mal in diesem Bereich arbeiten. Wie stellst du dir so deine Zukunft, deine Jobzukunft vor?
Ich glaube, grundsätzlich ist Architektur einer, der jetzt nicht so schnell durch Automatisierung oder die vorhin angesprochene künstliche Intelligenz ersetzt wird. Das heißt, habe ich schon, also wirklich in dem Bereich arbeiten zu können, ist auch, glaube ich, recht spannend, gerade im Kontext mit, wie stellen wir uns Arbeit in Zukunft vor, weil Architektur da natürlich auch eine große Rolle spielt, in was für einem Umfeld arbeiten wir, arbeiten zukünftig mehr zu Hause oder wie schaut unser Arbeitsumfeld aus, wer entscheidet das? Und es ist eine Branche, die auch nicht die bestbezahlte ist und mit vielen Überstunden verbunden, aber hoffe natürlich, dass ich da einen guten Job finden werde.
Aber es ist schon besser als Kellnern.
Durchaus, vor allem weniger prekär.
Und kannst du dir irgendwie aus deiner Situation jetzt, ich meine, du willst das wieder machen, oder? Du willst jetzt vorerst mal schon wieder in der Gastronomie arbeiten.
Ja, kurzfristig wird es das eher werden als jetzt ein Nebenjob in einem Architekturbüro, einfach weil das besser mit dem Studium vereinbar ist. Aber ja, große Frage ist halt, wie behindert man das so viele Menschen in Österreich in prekären Arbeitsverhältnissen mit schlechten Löhnen arbeiten? Und ich glaube, das ist ein großes großes Ding, halt das Thema Bildung und der freie und offene Zugang zu Bildung, der in Österreich einfach nicht da ist und die Art und Weise, wie Vermögen bei uns verteilt wird. Ich glaube, solange man da nicht seitens der Politik sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, wird es immer so sein, dass Leute prekär in der Gastronomie, prekär im Gesundheitswesen etc. arbeiten, und das äußert sich halt in Krisen, wie wir sie jetzt haben, besonders.
Fragen wir noch die Andrea Komlosi, Wirtschaftshistorikerin von der WU Wien. Andrea?
Wien, ja.
Uni Wien, tut mir leid. Sind wir verdammt, diese Krisen immer wieder zu erleben, oder gibt es da irgendwo einen Ausweg, vielleicht jetzt sogar?
Ja, als Historikerin muss ich sagen, sehe ich immer wieder die Krisen kommen. Aber die Krisen geben natürlich immer auch Anlass, um über ökologische und soziale Zukunft zu spekulieren, zu hoffen. Zum Beispiel andere Arbeitsbegriffe umzusetzen, wo eben Erwerbsarbeit, Hausarbeit, Engagement ganz anders auf die Menschen in der Gesellschaft aufgeteilt sind. So gesehen kann man von Chance sprechen. Allerdings muss man sich doch diese Realität dieser konkreten Krise vor Augen führen und dieses Ausnahmezustands, eben den Umbau der Wirtschaft in Richtung Artificial Intelligence und in Richtung Betriebe ohne Menschen, nicht Investitionsprogramme im sozialen und ökologischen Sinn, sondern in neue Leitsektoren, die der Kontrolle dienen. Und solche Betriebe ohne Menschen, die sind dann unterstützt, natürlich in allen möglichen Umfeldbereichen von Prekären, von Homeoffice, von Menschen, die eben kurzfristig erwerbstätig sind und dann auch wieder Grundeinkommen bekommen. Ja. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht so tun, wie wenn man von dieser Krise so ohne weiteres in eine selbstbestimmte Zukunft, ein selbstbestimmtes Arbeiten kommen kann. Der Ausnahmezustand erlaubt uns das nicht. Er verlangt Gehorsam, der verlangt Anpassung, jeden Job annehmen, uninterfragt befolgen von Maßnahmen, jetzt im gesundheitlichen Sinn, aber in der Zukunft vielleicht auch in ganz anderen Bereichen.
Andrea, ich würde dir sehr, sehr gerne zuhören. Letztes und ich würde sehr gerne.
Er distanziert uns voneinander, wir müssen zueinander finden. Ja?
Andrea, ich würde sehr gerne über alles reden, und wir hören schon, dass da eigentlich unglaublich viele Themen sind, zu denen wir tausende Sendungen machen können, aber ich muss hier Schluss machen. Vielen Dank euch fürs Mitdiskutieren.